Guru, der spirituelle Lehrer. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über den Guru, den spirituellen Lehrer. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe Der spirituelle Weg, die wiederum ein Teil der Vortragsreihe ist Ganzheitliche Yoga-Vidya-Schulung. Heute geht es also um Guru, der spirituelle Lehrer. Guru ist ein Sanskritwort und Guru wird manchmal übersetzt als derjenige, der die Dunkelheit vertreibt. Guru heißt auch der Schwere, der Große, der Wichtige. Auf dem spirituellen Weg kann nämlich der Guru wichtig sein. Er kann einen wichtigen Aspekt im Leben haben. Es gibt verschiedene Arten von Gurus und an einem späteren Zeitpunkt werde ich dort etwas mehr darüber sprechen. Und ich habe auch schon einige Vorträge gegeben über Siksha-Gurus, Diksha-Gurus, Upa-Gurus, Sat-Gurus und so weiter. Ich will es jetzt etwas vereinfacht halten. Guru, spiritueller Lehrer. Welche Aufgabe hat ein spiritueller Lehrer und braucht man einen spirituellen Lehrer? Braucht man nur einen Lehrer? Oder wäre es klüger, mehrere Lehrer zu haben? Zunächst einmal braucht man einen spirituellen Lehrer. Wenn man fragt, braucht man einen Guru, einen spirituellen Lehrer, dann kann man beobachten, die erleuchteten Meister und Meisterinnen. Was braucht es für die Erleuchtung? Braucht es einen Meister, eine Meisterin oder nicht? Und hier ist die Antwort klar. Es gibt Erleuchtete, die hatten einen Guru und es gibt Erleuchtete, die hatten keinen. Man kann also zur Erleuchtung kommen mit Guru oder auch ohne Guru. Beispiele für Meister oder Meisterin ohne Guru sind zum Beispiel Ramana Maharshi, der große Vedantin-Jnana-Yoga-Meister des 20. Jahrhunderts. Oder auch Ananda Mahima, die große Heilige, die auch im 20. Jahrhundert gelebt hat. Sie beide hatten keinen Lehrer, sie sind von selbst schon als Jugendliche in die Gottverwirklichung gestoßen, haben die Erleuchtung erlangt. Yogis würden sagen, die waren in ihrem vorigen Leben schon so weit gekommen, dass es in diesem Leben fast von selbst ging. Dann gibt es Meister wie Ramakrishna und Swami Shivananda. Diese hatten nicht nur einen spirituellen Lehrer, sondern mehrere. Man könnte sagen, sie hatten Lebensabschnittsgurus. Swami Shivanandas erster Guru war sein Vater. In der Jugendzeit hatte er einen Selbstverteidigungsguru, der ihm einiges gelehrt hat, auch über Prana und Meisterschaft des Geistes. Später in Malaysia hatte er einen Vedanta-Guru, der ihm gelehrt hatte Vedanta. Als er nach Indien kam, hatte er seinen Sat-Guru gefunden, einen Swami Vishwananda, der ihm die Einweihung gegeben hat in Sannyas. Also zum Swami, zum Mönch geweiht hatte. Danach gab es einen Swami Vishnadevananda. Nicht der Swami Vishnadevananda hier, sondern der war ja sein Schüler, sondern eben ein Lehrer, der ihn gelehrt hat, wie er als Swami ein spirituelles Leben lehrt. Er hatte ihn die Grundlagen eines ganzheitlichen spirituellen Lebens genauer erläutert, eben als Swami. Und daneben hat er noch einige kleinere Lehrer, von denen er auch einiges gelernt hatte. Ähnlich war es auch mit Ramakrishna Paramahamsa, der auch zu verschiedenen Lebensabschnitten verschiedene Lehrer hatte. Und dann gibt es Meister wie Paramahamsa Yogananda, Swami Vivekananda, Swami Vishnadevananda. Die sind relativ jung auf ihren spirituellen Lehrer gestoßen. Sie haben von ihrem spirituellen Lehrer gelernt. Sie sind ihrem spirituellen Lehrer treu geblieben bis zu ihrem physischen Tod. Diese Meister haben eben einen Lehrer gehabt. Und so kann man sagen, manche Aspiranten haben einen Lehrer, den sie zu Beginn ihrer spirituellen Praxis irgendwo treffen, vielleicht nicht direkt zu Beginn, vielleicht auch zu Beginn ihrer dann wirklich ernsthaften Weise. Und dann bleiben sie bei diesem Lehrer bis zum physischen Tod. Andere dagegen üben für sich selbst und stellen sich das Ganze selbst zusammen. Wieder andere haben für bestimmte Phasen des spirituellen Lebens eigene, also einen Guru, und danach kommt der nächste ins Spiel. Und wiederum andere haben jederzeit immer mehrere und lernen aus verschiedenen Traditionen. Wie so schön heißt, es gibt so viele Wege, wie es Pilger gibt. Welche Aufgaben hat jetzt ein spiritueller Lehrer? Ein spiritueller Lehrer hat zum einen die Aufgabe, die spirituelle Philosophie zu lehren. Heutzutage klingt das etwas eigenartig. Es gibt so viele Bücher und Internetvideos, wo man das auch alles lernt. Aber es hat noch etwas, wenn man von einem Lehrer erstmal eine bestimmte Weise lernt, wie der spirituelle Weg ist. Der spirituelle Weg ist so weit, und manchmal ist es gut, jemanden zu haben, der einem die Logik des spirituellen Weges erklären kann. Zweite Aufgabe ist, er lehrt spirituelle Praktiken. Es gibt so viele verschiedene spirituelle Praktiken, und es kann von Vorteil sein, einen Lehrer zu haben, der eine bestimmte Mischung von spirituellen Praktiken erstmal vorschlägt. Und dann gibt es solche, die eine klarere Definition haben und solche, die ein breiteres Spektrum haben, sodass der Schüler noch mehr selbst wählen muss. Aber es hilft erstmal, mindestens zu Anfang des Weges und manchmal auch später, jemanden zu haben, der einem Tipps gibt, das könntest du machen. Wenn du zum Beispiel bei Yoga Vidya bist, dort ist eben die Empfehlung, meditiere 20 Minuten am Tag und übe auch ansonsten 40 Minuten Asanas und Pranayama am Tag. Eine Stunde ist eine gute Praxis. Und es gibt die Meditationstechniken, die Pranayamas, die Asanas. Das ist etwas Gutes, übe es. Bei Yoga Vidya bekommt dann der Aspirant noch dann weitere Selbstverantwortung, Eigenverantwortung und kann selbst sehen, wie er oder sie weitere Praktiken integriert oder welche des großen Methodenspektrums bei Yoga Vidya er oder sie integriert. Nächste Aufgabe des Meisters ist, er lebt den Weg vor. Er zeigt, so kann man spirituell leben. Sein Leben sind seine Lehren. Und damit kommt das Nächste auch. Er gibt oder sie gibt, denn es gibt ja genauso viele Lehrerinnen wie Lehrer, er, sie gibt Inspiration auf dem Weg. Zum einen durch die Praxis, zum nächsten durch die Ausstrahlung, zum nächsten auch einfach durch sein oder ihr Beispiel. Das Engagement, das Prana, die Liebe, das Verständnis, das Mitgefühl, das Charisma. Einfach, es gibt Menschen, die sind einfach eine Inspiration und die können einem helfen. Eine nächste Aufgabe eines Meisters kann sein, er oder sie gibt Aufgaben. Und zwar nicht nur spirituelle Aufgaben, sondern auch andere. Ich habe zum Beispiel einige Jahre bei meinem Meister Swami Vishnudevananda verbracht und er hat mir dann auch Aufgaben gegeben, hat mir gesagt, mache das und das. Das waren dann oft scheinbar, weltlich, jedenfalls Aufgabe, zum Beispiel ein Yoga-Zentrum auf Vordermann zu bringen oder irgendwo die Buchhaltung neu zu etablieren oder auch ein Berichtssystem zu etablieren oder ein Yogalehrer-Handbuch zu schreiben oder das alte Yogalehrer-Handbuch zu erneuern oder Übersetzungen zu machen und so weiter. Und ein spiritueller Lehrer erkennt, was im Karma des Schülers ist, und erkennt, welche Fähigkeiten im Schüler schlummern und hilft einem so, über die Aufgaben aus dem eigenen Trägheit herauszukommen, aus dem eigenen Selbstbild herauszukommen, aus auch der eigenen Gemütlichkeitszone herauszukommen. Und man lernt auch so, ein breiteres Spektrum von Karma bewusst anzunehmen. Ein spiritueller Lehrer hilft aber auch für die Eigenverantwortung und für die Freiheit. Der Lehrer will ein Jahr zur Moksha führen, zur Freiheit, nicht zur Bindung. Ein spiritueller Lehrer ist kein Psychotherapeut. Es gibt auch Lehrer, die auch Psychotherapeuten sind, Aber in dem indischen Kontext ist jetzt nicht der Lehrer die Aufgabe des Lehrers, stundenlange Gespräche zu führen, auch nicht stundenlang zuzuhören, auch nicht den Schüler zu coachen. Es gibt Lehrer, die sind das auch, aber meistens sind sie es nicht. Sie lehren mehr durch Beispielvorträge, Inspiration, Aufgaben, die sie geben und letztlich auch durch ihre Ausstrahlung. Der Schüler selbst hat seine eigene Aufgabe. Muss der Lehrer lebendig sein oder kann der Lehrer auch aus dem Körper sein? Ist auch manchmal eine Frage. Und manchmal denke ich, es ist klüger, einen Lehrer zu haben, der nicht mehr im physischen Körper ist. Warum? Dann kann man relativ sicher sein oder mindestens etwas stärker hoffen, dass keine Skandalgeschichten über den Lehrer auftauchen. Es gibt immer wieder Gurus, die sich daneben benehmen, Pseudo-Gurus, Scheinheilige. Und es scheint mir manchmal so, als ob die Scheinheiligen besonders viele Schüler bekommen. Ich kenne sehr viele authentische Lehrer, wo ich meine, dass dort keine ethischen Verfehlungen sind. Aber einige der bekannten Lehrer der letzten Jahrzehnte waren mindestens auf einem Gebiet nicht so heilig, wie sie getan haben. Daher ist es durchaus klug, je höher der Anspruch eines Lehrers ist, umso genauer ihn zu untersuchen. Wenn jemand da ist, der nicht vorgibt, vollkommen zu sein, solltest du diese Vollkommenheit nicht erwarten. Wenn es aber von jemandem heißt, er sei Gott verwirklicht und er ist gleichzeitig ein Swami, ein Entsagter, dann ist es schräg, wenn rauskommt, dass er Bankkonten hat in der Schweiz oder dass er regelmäßig sexuelle Beziehungen mit jungen Schülerinnen hat. Und es gibt noch eine Menge mehr. Ich werde beim nächsten Mal etwas mehr sprechen über sattvige, rajasige und tamasige Gurus. Da gibt es leider auch Schattenseiten auf dem Yoga-Weg, die nicht so schön sind. Und es ist gut, sich dessen bewusst zu machen. Manchmal hilft es, einen Satguru zu haben, der nicht mehr im physischen Körper ist, wie zum Beispiel Swami Shivananda. Jemand, von dem wir annehmen, dass er erleuchtet war, wo alle Biografien und auch zeitgenössischen Berichte davon gesprochen haben, über seine Uneigennützigkeit, seine Liebe. Es gibt so viele Geschichten, wie Menschen von ihm gelernt haben. Also, da kann man ausgehen, das ist ein authentischer Meister. Wir können davon ausgehen und wir spüren es auch, dass er einen inspiriert. Über die Bücher, zum Teil auch über Audios und Videos, die man im Internet bekommen kann, aber vor allen Dingen durch seine starke Gedankenkraft, seinen Segen, der bis heute spürbar ist. Wenn man Swami Shivanandas Bild anschaut und sich öffnet, kann man dieses Licht spüren, diese Liebe spüren. Wenn man sich an ihn richtet und um Führung bittet, spürt man, mindestens ich spüre es, wie diese Führung kommt. Und wenn man sein Handeln einem solchen Meister widmet, spürt man, wie seine Kraft durch einen wirkt. Wenn man dann zusätzlich jemanden hat, der eine Weile auf dem Weg ist und spirituell selbst praktiziert, einem Tipps geben kann und einem Hilfen geben kann, dann ist es auch hilfreich. Wenn er oder sie nicht vorgibt, vollkommen zu sein, dann nimm auch nicht an, dass er oder sie vollkommen ist. Dann bist du wieder in der Selbstverantwortung im Sinne von, du musst selbst entscheiden, was von dem, was er sagt oder lebt oder was sie sagt, sie lebt, ist wirklich spirituelle Weisheit, was ist menschliche Schwäche, was ist für mich hilfreich und was nicht. In diesem Sinne, spirituelle Lehrer sind hilfreich, können inspirieren, aber es gibt auch Menschen, die ohne einen direkten persönlichen Lehrer die Gottverwirklichung erreichen. Mehr Informationen dazu findest du auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de und ich werde auch noch beim nächsten Mal einen Vortrag halten über sattvige, rajasige und tamasige Gurus. Es wird sich etwas überschneiden mit dem, was ich in diesem Vortrag gesagt hatte oder auch im letzten über sattvige, rajasige und tamasige Spiritualität. Aber es kann auch hilfreich sein, sich mit dem Thema noch etwas mehr auseinanderzusetzen. Man sollte auch als Aspirant nicht zu blauäugig und nicht mit nicht zu rosaroter Brille an alles gehen, was Spiritualität betrifft.